ARD.
Mal angenommen, Deutschland hackt zurück.
Stoppt das die Täter, die uns im Netz angreifen, oder kommt es dann zum Cyberkrieg?
Moin, mein Name ist Justus Kliss.
Und ich bin Markus Hambale. Hallo aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Im Tagesschau-Zukunfts-Podcast, da spielen wir diesmal das Szenario durch, wie es wäre, wenn Deutschland bei einem Cyberangriff digital zurückschlagen würde. Also zurückhacken, als Hackback bezeichnen das manche.
Ja, Markus, auch wenn wir es nicht jeden Tag merken, die Angriffe im Netz haben deutlich zugenommen. Ne? Wir spüren das ja vielleicht auch nur dann, wenn auf dem Smartphone mal wieder so eine Meldung kommt, Achtung, Ihr Passwort wurde kompromittiert. Kennst du, ne?
Und dann muss man überlegen, ob man es ändert, aber es kann auch richtig gefährlich werden fürs ganze Land, wenn ein Hacker zum Beispiel ein Krankenhaus angreift und lahmlegt oder wenn Regierungen gezielt andere Staaten mit Cyberattacken überziehen. Das gab's und das gibt's ja alles schon.
Ja, und wenn sich Deutschland da mal so richtig wehren und zurückschlagen würde, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht hier so anhören.
Nach den Cyberangriffen auf deutsche Mobilfunknetze bereitet die Bundesregierung einen digitalen Gegenschlag vor. Ziel sollen Datennetze des russischen Militärs sein, denn dort werden die Täter vermutet. Sie sollen für den tagelangen Ausfall der Handyverbindungen in Deutschland verantwortlich sein. Wann und wie der digitale Gegenschlag stattfinden soll, dazu will sich die Bundesregierung nicht äußern.
Puh, das wäre wirklich ein richtig krasses Szenario und klingt ja echt wie so eine Cyberkriegserklärung. Ja,
bei mir geht gleich so ein Film ab. Also dann kommt die Truppe, packt ihre dicken, fetten Laptops aus mit den Aufklebern drauf, Totenkopf drauf und dann wird rumprogrammiert, eine Cyberwaffe gebaut und dann wird das losgeschickt im Netz.
Ja, und wenn wir uns das vorstellen, die hacken sich dann irgendwo in Russland ein, sorgen da für Chaos, vielleicht fällt in Moskau der Strom aus, das wäre schon richtig dramatisch und die Folgen kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen.
Ja, das hätte auch eine völlig andere Dimension als das, was Deutschland bislang so macht, wenn es von Hackern angegriffen wird. Zwar geht es dann auch darum, Täter zu finden und zu stoppen und unsere Systeme besser zu schützen, aber so richtige Gegenschläge gibt es ja bislang nicht.
Obwohl es Anlässe eigentlich genug gäbe, dass wir uns anders wehren, gerade auch gegen Cyberangriffe aus dem Ausland. 190.000 Hackerangriffe aus dem Ausland hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert. Ein Drittel mehr als im Jahr davor und das sind ja nur die bekannten Fälle.
Ja, und die Cybererpresser hacken sich in Firmen, Kliniken, Unis und Verwaltungen ein und verschlüsseln dann da die Daten und sagen, ihr kommt erst wieder an eure Daten, wenn ihr Lösegeld zahlt. Und das kann schon mal bis in die 100.000 Euro gehen. Und dahinter stecken dann oft Kriminelle.
Und dann gibt es ja noch die ausländischen Regierungen, die Hacker beauftragen, um zu spionieren, aber auch, um einfach für Unruhe und Unsicherheit zu sorgen.
Ja, und Schaden für die Demokratie anzurichten.
Genau, wie beim Angriff auf die SPD-Parteizentrale im vergangenen Jahr oder beim Angriff auf den Bundestag 2015. In beiden Fällen führt die Spur am Ende nach Russland.
Ja, und Markus, zu beiden Szenarien, Erpresser greifen an und russische Hacker greifen an, haben wir ja schon mal angenommen Folgen gemacht.
Könnt ihr ja später vielleicht nochmal reinhören.
Als die SPD damals angegriffen wurde, führte die Spur ja nach Russland. Aber die Spur überhaupt erstmal zu finden, das ist genau das Ding. Wenn Deutschland zurückhacken will, wie in unserem Szenario, dann ist der erste Schritt total aufwendig, sagt Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club.
Na, um überhaupt so eine Form von Zurückschlagen oder Zurückhacken zu können, muss man erstmal wissen, wo kommt der Angriff her. Das heißt, die erste Analyse, wie bei jedem IT-Angriff, ist natürlich erstmal, wer hat auf welche Weise den Hack vollzogen, um dann schauen zu können, wo führt da vielleicht eine Spur hin. Das ist in der Regel ein aufwendiges Prozedere, dann erstmal zu finden, wo sind die eingetreten, diejenigen, die die Schadsoftware bei mir hinterlassen haben. Und auf welchem Wege sind sie dann weiter vorgegangen?
Und wenn diese Fragen dann geklärt sind, was übrigens ja, wie sie schon sagt, lange dauern kann, dann kannst du dir überlegen, wie du zurückschlagen willst. Und ich wollte von dir wissen, was passiert denn dann mit dem Rechner des Angreifers?
Je nachdem, was das Ziel des Zurückhackens wäre, will man ihn entweder sabotieren, also dass er möglichst nicht mehr funktioniert. Oder aber auch, man kann sich natürlich eine Form von Zurückhacken vorstellen, wo man versucht, über dieses System die Hoheit zu bekommen, also in dem Sinne, dass man selber die Herrschaft über das System übernehmen möchte.
Die Herrschaft über das System übernehmen heißt also, deutsche Hacker hätten dann plötzlich die ganze Kontrolle über den fremden Computer oder sogar ein ganzes Netzwerk.
Ganz genau.
Und so gut sind deutsche Hacker?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe mit Constanze Kurz mal durchgespielt, wer da überhaupt in Frage kommt in Deutschland.
Bundeskriminalamt wäre eine Möglichkeit. Die haben natürlich auch schon teilweise Möglichkeiten des Hackens. Denn es gibt ja auch eine gesetzliche Erlaubnis für den Einsatz von Staatstrojanern.
Wir haben noch den Bundesnachrichtendienst. Könnte der das?
Der Bundesnachrichtendienst sagt seit vielen Jahren, dass er bereitstünde dazu. Aber es ist ja letztlich dann eine rechtliche Frage, möchte man das erlauben? Denn das ist ein Auslandsgeheimdienst. Das würde ja bedeuten, er würde im Territorium des Nicht-Deutschen hacken. Und da kommt man natürlich sehr leicht in schwierige rechtliche oder völkerrechtliche Fragen.
Da bleibt jetzt zum Schluss noch die Bundeswehr.
Die Bundeswehr bleibt eine Verteidigungsarmee. Da müsste man natürlich noch viel größere Sicherheit bestimmen können, dass der Angegriffene in diesem Hackback-Szenario auch tatsächlich der Verursacher ist. Hier kommen wir natürlich noch in größere Schwulitäten. Aber auch schon seit Jahren wird darüber debattiert, es gibt ja auch eine ganze Einheit, die da mittlerweile aufgestellt wird, dass die Bundeswehr solche Dinge übernehmen könnte. Ich denke, da müsste man aber sehr präzise definieren, was damit gemeint ist und was die dürfen und vor allen Dingen, was sie nicht dürfen. Denn da kommt man natürlich sehr leicht in Szenarien, die wie eine Kriegserklärung aussehen können.
Ja, und nicht nur deswegen hält Constanze Kurz das Zurückhacken für Nonsens.
Und trotzdem, es gibt ja Staaten, die sich genau das offen halten und damit drohen, im Cyberraum zurückzuschlagen und das wahrscheinlich auch tun. Oft findet das im Geheimen statt, dann weiß man es nicht genau. Aber die USA zum Beispiel, auch Großbritannien, haben offensive Cyberkapazitäten, so nennen die das. Und auch Estland hat eine Art Cybertruppe. Mhm. Dort wird zwar nicht von Angriffen gesprochen, aber die sagen auch, sie könnten offensive Operationen machen.
Ja, auch in Deutschland gibt es ja Stimmen, die Ähnliches fordern und die sagen, es gehört einfach dazu, wehrhaft zu sein, auch um die Demokratie zu schützen.
Ja, die Demokratie und die Freiheit schützen. Das will auch Manuel Atuk, der ist Gründer der Arbeitsgemeinschaft Kritis. Das ist so eine Expertengruppe, die den Schutz von kritischer Infrastruktur verbessern will. Aber Manuel Atuk sagt, Demokratie schützen nicht, indem man zurückhackt.
Dass das sehr, sehr, sehr gefährlich ist und eine Theorie, die in der Praxis mehr Probleme schaffen wird als Lösungen.
Manuel Atuks erster Einwand gegen Hackbacks sind übrigens die schwierigen Ermittlungen, wer überhaupt der Angreifer ist.
Ich muss mir so einen Angriff vorstellen, das rauszufinden, wer genau der Akteur war, der mich angegriffen hat, wie bei einer Aufklärung eines Mordfalls. Ich habe verschiedene Fragmente, ich habe verschiedene Zeugenaussagen oder Spuren und ich brauche jetzt eine Ermittlertruppe, die irgendwie aus Forensikern, aus einem Kriminalkommissar, einer Spurensucherin und sonst was alles brauche. Und die müssen dann mehrere Monate ermitteln. Manchmal bleiben jahrelang Morde nicht aufgeklärt. Manchmal geht sogar die falsche Person ins Gefängnis. So ähnlich sieht das bei einem Cyberangriff aus. Nur noch mal weltweit komplexer, weil ich habe nicht den einen Tatort und die Blutspur nur da vor Ort, sondern eben den gesamten Cyberraum weltweit.
Also meine Vorstellung von der Cybertruppe, die mit ihren Laptops kommt und schnell mal zurückschlägt, das fällt dann schon mal aus.
Genau, es dauert sehr lange und selbst wenn man rausgekriegt hat, von welchem Computer oder Netzwerk der Angriff stammt, dann bleibt immer noch vieles offen.
Und selbst wenn ich das System eindeutig nachvollziehen kann und sage, von dieser Maschine aus wurde der Angriff gemacht, kann ich immer noch nicht sagen, derjenige, der davor sitzt, war der Täter oder die Täterin. Denn vielleicht wurde das System ja übernommen und fremdgesteuert. Selbst dann habe ich immer noch nicht den Nachweis, welche Person mit welchem Handlungsinteresse da agiert hat, sondern erstmal nur vielleicht, wenn ich sehr gut bin, den Nachweis, das wurde von diesem System ausgeführt.
Ich habe mit Manuel Atuk auch über unser Szenario aus der fiktiven Tagesschau-Meldung von eben gesprochen. Da war ja die Annahme, der Angriff auf deutsche Mobilfunknetze wäre aus Russland gekommen. Aber Atuk sagt, so 100% sicher kann man nie sein.
Wenn ich jetzt sage, aha, da hat jemand aus Russland angegriffen, dann könnte es auch sein, dass jemand einfach ein russisches System übernommen hat und von da aus angreift. Es könnte auch sein, dass jemand in einem anderen Geheimdienst tätig ist und sagt, naja, wenn wir jetzt so tun, als würde es aussehen wie von den Russen, dann könnten wir da ja einen Stress anzetteln, der zu unserem Vorteil wäre.
Ja, es geht ja bei den Hackerangriffen oft darum, dass die Täter ihre Spuren verwischen. Ne? Und wenn es die Hacker dann besonders gut machen, dann lassen sie es so aussehen, als ob es jemand anders war.
Und das heißt natürlich auch, bei so einem Gegenschlag, über den wir heute sprechen, da treffen wir vielleicht gar nicht die Täter.
Ja, sondern einen Unschuldigen, der selbst vorher gehackt worden ist.
Und das könnte richtig extrem werden, hat mir Manuel Attuk erklärt, wenn die Hacker zum Beispiel erst in ein Krankenhaussystem eindringen und dann dieses System nutzen, um von da einen Angriff zu starten. Dann könnte beim Zurückhacken auch dieses eigentlich unbeteiligte Krankenhaus getroffen werden und es würde vielleicht um Leben und Tod von ganz unbeteiligten Menschen gehen.
Okay, das ist jetzt echt ein krasses Gedankenbeispiel.
Ja, ist extrem, aber es zeigt, beim Zurückhacken kann man vieles nicht genau steuern. Da gibt es eine Menge Gefahren, auch zum Beispiel das Risiko, dass mehr getroffen wird als geplant.
Also so wie im Krieg sagt man ja Kollateralschäden, ne?
Genau, egal ob man zurückhackt oder als Erster angreift, man kann immer auch Unbeteiligte mit reinziehen. Das war zum Beispiel so, als kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Technik für ein Satellitensystem in der Ukraine angegriffen wurde. Und in der Folge wurde nicht nur die Kommunikation in der Ukraine gestört, sondern es waren plötzlich hunderte Windkraftanlagen in Deutschland betroffen, weil die einfach dieselbe Technik genutzt haben.
Das hängt halt schon viel miteinander zusammen. Also du musst bei jedem Zurückhacken dich fragen, was passiert, wenn es schief geht?
Und das ist für den IT-Experten Manuel Attuk noch ein Argument, Hackbacks einfach sein zu lassen.
Es ist schlicht unmöglich, das unter Kontrolle zu haben. Keiner kann dafür die Garantie geben. Und damit fängt schon die Gegenfrage an, wer haftet und verantwortet dann die Schäden, die da passieren? In der Wirtschaft, in der kritischen Infrastruktur, im Ausfall der Versorgung der Bevölkerung, in Todesursache oder, ich sag mal, Verletzen von Menschen, bewirkt durch diese Angriffe. All das ist auch ungeklärt. Wer übernimmt die Haftung dafür? Wer übernimmt diese ganzen Schäden?
Unser Szenario, Deutschland hackt zurück, würde also zu vielen Problemen führen, offensichtlich. Aber es steckt ja auch der Gedanke dahinter, einfach Stärke zu zeigen, in der Hoffnung, dass man dann weniger angegriffen wird.
Weil eben klar ist, dass der Angreifer damit rechnen muss, selbst zu Schaden zu kommen und es vielleicht deswegen einfach sein lässt.
Ja, das fällt ja unter das Stichwort Abschreckung. So ist das ja beim Konzept mit der nuklearen Abschreckung. Alle wissen eigentlich, wenn sie ihre Atomwaffen einsetzen, dass der Gegenschlag genauso schrecklich würde und deshalb setzt sie ja niemand ein.
Und wenn wir das jetzt mal auf den Cyberraum übertragen, würde eine Regierung also Stärke zeigen, wenn sie sagt, wir sind entschlossen, in fremde Computersysteme einzudringen?
Ja, da gibt es tatsächlich krasse Beispiele, die es schon gegeben hat, sagt Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club.
Das größte Beispiel ist sicherlich der Angriff auf die Urananreicherungsanlage in Natanz, die damals erfolgreich durchgeführt wurde, also in Iran, von den USA und Israel. Die haben ja eine riesengroße Digitalwaffe gebaut. Das war definitiv auch ein Abschreckungsmoment. Dennoch glaube ich, dass sich die Welt hier sehr verändert hat. Es gibt nicht mehr eine riesengroße Großmacht mit den USA, die sozusagen Erstschlagskapazitäten hätten in diesem Digitalkrieg, sondern es gibt eine Menge, auch nicht alle Demokratien, aber es gibt einfach eine Menge Länder, die solche Kapazitäten mittlerweile haben. Und so kann sich so eine Abschreckung, glaube ich, heute nicht mehr so entfalten.
Manuel Attuk, der Cyberfachmann, mit dem ich gesprochen habe, der sieht das sehr ähnlich. Er glaubt, die digitale Welt funktioniert einfach ganz anders als die Welt mit Waffen und Soldaten.
Ich kann aber nicht einfach in Friedenszeiten irgendwelche Systeme angreifen oder irgendwelche Staaten. Teilweise haben die Staaten inzwischen ja auch schon gesagt, wer uns im Cyberraum angreift, dem antworten wir vielleicht auch mit echten konventionellen Waffen, mit Bomben und Raketen. Und insofern kann man ja nicht einfach mal diese Macht demonstrieren. Das heißt, dieses Demonstrationsverhalten, was man bei atomaren Möglichkeiten zum Beispiel in den Raum legt, zu sagen, ich habe so und so viele Atomsprengkörper mit so und so viel Energie. Ich zeige das auch, dass ich das auffahre. Das funktioniert im Cyberraum einfach nicht.
Ja, aber auch wenn die Abschreckung nicht funktioniert, das hält ja viele Staaten, demokratische wie nicht demokratische, nicht davon ab, Cyberangriffe zu machen.
Da gibt es sogar eine spannende Übersicht online, den Cyber Operations Tracker, der dokumentiert weltweit Cyberschläge, die im Nachhinein bekannt geworden sind.
Und welche Länder sind da so besonders weit vorne?
China, Russland, Iran, Nordkorea, jetzt nicht so überraschend, stehen mit Abstand oben in der Liste. Aber auch die USA, Israel oder Großbritannien kommen vor mit einigen Cyber-Operationen, wie es dann heißt. Die würden dann wohl sagen, ja, das war ja für eine gute Sache, wir wollen uns verteidigen, Kriminelle stoppen. aber wir merken schon, es ist nicht so leicht. Wo ist denn eigentlich der Unterschied, wenn autokratische Länder hacken oder wenn demokratische Länder hacken? Wann ist es ein böswilliger Angriff und wann ist es vielleicht legitimes Zurückschlagen?
Ziemlich viele Fragen. Auf jeden Fall steigt das Risiko, dass das Ganze zu einem digitalen Wettrüsten führt. Und das würde die Welt für uns alle im Netz unsicherer machen.
Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, ohne den wäre kaum ein Cyberangriff und auch kein Zurückhacken möglich, nämlich Schwachstellen und Sicherheitslücken in Betriebssystemen. Denn dadurch komme ich als Hacker überhaupt erst in ein fremdes System rein, kann es dann sabotieren, manipulieren oder übernehmen.
Ja, und die, mit denen wir gesprochen haben, sehen das als das zentrale Problem an. Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club hat mir erzählt, dass mit diesen Sicherheitslücken regelrecht Handel getrieben wird. Es gibt sogar Preislisten im Internet dafür.
Aber Preislisten, wie geht das denn?
Ja, die werden von meist zwielichtigen Unternehmen da reingestellt und die bieten dann die Tricks an, wie man zum Beispiel einen bestimmten Smartphone-Typ hacken kann.
Das heißt also, statt dem großen Softwareunternehmen Bescheid zu sagen, hallo, ihr habt da eine Sicherheitslücke, macht mal schnell ein Update und schließt die, behalten diese dubiosen Firmen die Info einfach zurück.
Ja, und sie bieten dieses Wissen und auch den Trick, wie man die Lücke technisch nutzen kann, im Internet zum Verkauf an.
Das macht Fachleute richtig sauer, dass da nicht konsequent gegen vorgegangen wird. Und es sind ja nicht nur Diktaturen und Kriminelle, die scharf sind auf das Wissen um diese Sicherheitslücken.
Nee, auch demokratische Länder profitieren davon, weil Polizei und Geheimdienste solche Sicherheitslücken gerne selbst nutzen.
Und auch in unserem Szenario wären diese Sicherheitslücken Voraussetzung dafür, dass Hackbacks überhaupt möglich sind. Manuel Attuk sieht aber eine große Gefahr darin, bewusst Sicherheitslücken in einer Software für Hackbacks offen zu lassen.
Ich kann nicht sagen, diese Lücke ist nur für die Guten. Wer sind denn die Guten und wer entscheidet das? Das funktioniert so nicht. Also insofern würde man mit dieser Vorgehensweise auch grundsätzlich die eigene kritische Infrastruktur, die Versorgung der eigenen Bevölkerung plus die eigene Wirtschaft akut bedrohen durch die Lücken, die man dafür zurückhält, um einen solchen Hackback zu machen.
Das Verrückte ist ja, Markus, dass sich der Staat da in einem echten Dilemma befindet. Auf der einen Seite soll er die Menschen schützen, also Sicherheitslücken aufdecken und schließen, damit wir alle im Netz nicht so leicht angreifbar sind.
Und der gleiche Staat will die Sicherheitslücken vielleicht aber auch selbst benutzen, um Kriminelle zu finden und zu stoppen oder, wie in unserem Szenario, um zurückzuhacken.
Und die Regierung müsste sich immer wieder neue Sicherheitslücken beschaffen und parat haben, weil die, die man einmal benutzt hat, für ein Hackback danach ja bekannt sind und eben nicht mehr genutzt werden können.
In unserem Szenario haben wir ja vorhin schon mal überlegt, welche staatlichen Stellen in Deutschland so digitale Gegenschläge machen könnten. Was wir aber noch nicht geklärt haben, ist, dürfen die das eigentlich auch? Und welche Regeln würden dann gelten?
Darüber habe ich mit Janine Schmold gesprochen. Die forscht zum Thema Cyberabwehr als Doktorandin an der Uni Erfurt am Institut für internationale Beziehungen. Und sie hat mir erklärt, dass man nicht nur einzelne Gesetze ändern müsste, sondern richtig viel umstellen müsste. So sind zum Beispiel für die Gefahrenabwehr die Bundesländer zuständig, also die Polizeien. Und wenn jetzt das Bundeskriminalamt oder eine andere Stelle das machen sollte, dann müsste das Grundgesetz geändert werden. Und es gibt noch weitere Hürden.
Das Grundgesetz verbietet in Artikel 26 Handlungen, die das friedliche Zusammenleben der Völker stören. Und offensive Cybermaßnahmen würden ja das friedliche Zusammenleben der Völker unter Umständen stören. Und über diesen Artikel kommen wir auch ins Völkerrecht. Im Völkerrecht ist es so, dass es ein absolutes Gewaltverbot gibt und Cyberangriffe, die gegen kritische Infrastrukturen gerichtet sind, werden von bestimmten Denkschulen des Völkerrechts bereits als Gewaltanwendung klassifiziert und verstanden.
Aber wir hatten ja vorhin eine Übersicht von Ländern, die Cyberschläge machen. Und da tauchen auch die USA zum Beispiel auf. Wie halten die das denn dann mit dem Völkerrecht?
Ja, die gehen da einen eigenen Weg, sagt Janine Schmold.
Die Vereinigten Staaten haben bereits im Jahr 2018 eine Cyberstrategie veröffentlicht, die sogenannte Defending Forward-Strategie, die eben legitimiert, dass die US Cyber Command Forces zurückhacken, selbst wenn eine erfolgte Cyberoperation unterhalb der Schwelle von bewaffneten Konflikten liegt. Die Vereinigten Staaten haben hier eben schon die nationalen Regelungen entsprechend angepasst.
Also ich verstehe das richtig, für die gilt das Völkerrecht dann nicht, aber für uns schon.
Für die Vereinigten Staaten gilt das Völkerrecht selbstverständlich auch. Aber scheinbar gehen die Vereinigten Staaten mit ihrer Defending Forward-Strategie eben das Risiko der Eskalation oder eines Verstoßes gegen das Gewaltverbot ein und die Bundesrepublik derzeit nicht.
Für Deutschland würden sich eine ganze Menge Fragen stellen, zum Beispiel auch, welche Rolle spielt die Bundeswehr? Sollte das Ganze wirklich dann irgendwie ein Cyberkriegsfall sein? Die Bundeswehr ist ja eine Verteidigungsarmee und wird vom Parlament kontrolliert.
Ja, irgendwie schwer vorstellbar, dass der Bundestag öffentlich über einen bevorstehenden digitalen Gegenschlag debattiert, den vielleicht eine Cybertruppe der Bundeswehr ausführen soll. Dann wäre die Idee, dass man die Täter überrascht, ja auf jeden Fall dahin.
Deutschland hackt zurück. Dieses Gedankenspiel machen wir heute. Justus, wie realistisch ist das?
Ja, im Moment in dieser extremen Form unrealistisch. Denn SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, Hackbacks nicht zu erlauben.
Aber seit dem russischen Angriff auf die Ukraine gibt es schon einige Forderungen, dass sich auch der deutsche Staat im Cyberbereich besser wehren muss. Und es ist ja auch nicht so, dass Polizei und Behörden gar nichts tun. Das Bundeskriminalamt war ja sogar an Aktionen beteiligt. Da sind Server von Kriminellen abgeschaltet worden. Das wird dann zwar offiziell nicht Hackback genannt, aber es ist ja schon eine Art Eingriff in ein fremdes System.
Ja, da verschwimmt so manches bei den Begriffen. Manche sagen, das ist doch schon ein Hackback. Andere sagen, das ist nur aktive Cyberabwehr. Was da fehlt, ist eine ehrliche Debatte über die Begriffe.
Vielleicht können wir ja ein bisschen was beisteuern, wenn wir jetzt noch mal ein paar Sachen zusammenfassen. Mal angenommen, Deutschland hackt zurück.
Ja, dann könnte so einiges schiefgehen. Beim Gegenschlag trifft Deutschland das falsche Land, denn die Täter haben erfolgreich ihre Spuren verwischt. Außerdem sind die Schäden extremer als geplant und mehr Unbeteiligte sind davon betroffen. Zwar darf sich Deutschland jetzt mit schärferen Mitteln wehren, doch häufige Angriffe und Gegenangriffe führen zur Eskalation. Ein Cyberkrieg droht, der sich im schlimmsten Fall zu einem bewaffneten Konflikt entwickelt.
Ganz schön riskant, würde ich sagen. Besser, wir machen es anders. Statt zurückzuhacken, machen wir unsere eigenen Computersysteme sicherer. Wir stecken mehr Geld und Personal in die IT-Sicherheit, damit wir gar nicht erst gehackt werden können. Der Staat verpflichtet Unternehmen, Sicherheitslücken in Betriebssystemen schnell zu schließen. Und wir alle, auch Firmen und Behörden, werden besser geschult und sind sensibler, wenn wir online unterwegs sind.
Als wir am Anfang der Recherche waren, Markus, dachte ich so, Hackback, das ist echt eine gute Idee. Mhm. Der Gedanke, dass man sich wehren muss, den fand ich ehrlich gesagt echt logisch. Und man sagt ja auch, Angriff ist die beste Verteidigung, aber ehrlich gesagt, das gilt jetzt hier wohl nicht.
Nee, am Ende hat man es dann vielleicht einfach irgendwie nicht im Griff. Und um Chancen, aber eben auch um Risiken von Technik, geht es übrigens auch im KI-Podcast, den wir euch empfehlen. Das Team guckt sich jede Woche an, wie künstliche Intelligenz rasend schnell die Welt verändert. Den KI-Podcast, den findet ihr, wie uns natürlich auch, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ihr uns Feedback schreiben wollt, dann bitte wie immer an malangenommen@tagesschau.de. Wir freuen uns.
Empfehlt uns gerne weiter, lasst uns eine Bewertung da. Und wir sagen jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.